Herzlich willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ich freue mich heute über einen Gast, den ich kürzlich erst über LinkedIn kennengelernt habe, denn vor einigen Wochen habe ich einen kleinen Aufruf gestartet. Hey Leute, ich beginne jetzt mit einer neuen Produktionsphase für meinen Podcast. Wer hat ein spannendes Thema, wer hat einen spannenden News Case aus seinem beruflichen Alltag zum Thema Videokommunikation? Und da hat sich bei mir der Daniel Radl gemeldet. Er hat über 15 Jahre lang für verschiedene mittelständische Unternehmen im B2B-Bereich neue Ideen und Konzepte in Marketing und Vertrieb entwickelt und auch erfolgreich umgesetzt. Und sein Fokus dabei waren Lösungen, die nicht nur dem Unternehmen nutzen, sondern auch den Kunden den bestmöglichen Service bieten, um schnell ans Ziel zu kommen. Und worüber wir heute sprechen wollen, das ist ein ganz klarer Use Case, den er erlebt und mitgestaltet hat. Nämlich wie Videos mit klarem Produkt- und Anwendungsbezug nicht nur Sichtbarkeit und Expertise steigern, sondern zugleich als Kundenservice-Turbo Produkte verständlicher machen und Fehlanwendungen verhindern. Grüß dich, Daniel.
Hallo Florian, danke, dass ich da sein darf.
Ja, sehr spannend. Du hast mir ja schon ein bisschen bei LinkedIn erzählt über diesen Use Case, den wir auch gleich uns mal vornehmen, weil es einfach auch, glaube ich, recht umfangreich ist, was man dazu erzählen kann. Aber jetzt habe ich dich im Vorgespräch doch ein ganz klein bisschen gefoppt zum Thema vorbereitet und nicht vorbereitet. Ich habe immer etwas, was ich mit jedem Gast mache, nämlich ich stelle jedem neuen Gast meine drei Einstiegsfragen. Insofern habe ich doch ein ganz klein bisschen was vorbereitet und ein bisschen geschummelt. Ist das okay für dich?
Ja, okay. Also ich habe nichts vorbereitet, aber ich hoffe, ich kann die Fragen beantworten.
Das ist ja immer das Geile, wenn man Gast ist. Also ich freue mich jedes Mal, wenn ich mal Gast bin. Passiert häufig, aber hier vielleicht auch den Aufruf an alle, die zuhören und selber einen Podcast haben. Also ihr könnt mich gerne anfragen. Ich bin wahnsinnig gerne woanders Gast. Es ist nicht nur viel entspannter, weil man nur antworten muss, sondern man lernt auch einfach Menschen anders kennen und einfach neue Dinge kennen. Von daher, wer mag, lad mich gerne zum Podcast ein. Gut, starten wir mal. Frage Nummer 1. Völlig entfernt von unserem Thema. Ein bisschen lebensphilosophisch. Stell dir vor, eines Tages ist das Leben ja nun mal zu Ende und du blickst zurück über alle deine Errungenschaften und deine Taten und deine Erlebnisse und Erfahrungen. Was ist die eine Sache, die eine Fähigkeit, vielleicht Fähigkeit oder auch Fertigkeit, die du heute noch nicht besitzt oder noch nicht so ausgeprägt ist, die du aber auf jeden Fall an dem Tag, wo dein Leben zu Ende sein wird, beherrschst, also dass du rückblickend sagen kannst, boah, ich bin echt stolz, dass ich das noch gelernt und geschafft habe.
Ich glaube, das ist so ein bisschen das Loslassen. Also es gibt so viele Dinge, bei denen ich im ersten Augenblick sage, naja gut, dann hat es halt nicht funktioniert. Aber trotzdem, wie die meisten Menschen auch 3 Wochen später noch nachts darüber nachdenken und mir denken, ach, was hättest du da besser machen können? Und ich habe hoffentlich noch einige Jahre bis zu diesem besagten Lebensende, um das zu lernen.
Ja, spannend. Aber das ist ja genauso wie die Frage, lebensphilosophisch ist auch eine passend lebensphilosophische Antwort. Das Spannende ist, ich habe die ja schon oft gestellt und manchmal haben mir dann meine Gäste die Gegenfrage gestellt, was ist es denn bei dir? Und ich musste dann echt immer sagen, du hast mich, weil mir nie was eingefallen ist. Das Verrückte ist, als ich jetzt den heutigen Tag vorbereitet habe, also ein bisschen guckte, ich habe heute nämlich 3 Aufnahmen und dann die Fragen wieder aufploppen, dachte ich mir, ey, jetzt hast du was. Ich weiß, was ich noch lernen möchte. Ich möchte endlich flüssig. Ja, es ist total banal für jemanden, der es kann, aber ich habe in den letzten Jahren meine große und immer größer werdende Liebe zu Frankreich entdeckt. Ich war gerade vorletzte Woche mit meiner Frau an der Ardèche wieder mal und seitdem schmachten und leiden wir und wollen wieder zurück. Also 4 Wochen ist es zum Glück wieder so weit, da fahren wir in unseren richtigen Sommerurlaub nach Spanien durch Frankreich durch. Das war jetzt nur so ein ganz spontaner Abstecher. Ich möchte unbedingt flüssig Französisch sprechen können. Ich hatte es in der Schule, kann schon ein bisschen was, aber so richtig flüssig, das wäre mein Traum.
Spannend, also auch so richtig flüssig und akzentfrei oder erstmal hauptsächlich sprechen?
Nö, sprechen. Also es war schon spannend, wie gesagt, meine Frau und ich, wir sind beide gleicher Jahrgang. Wir hatten völlig unabhängig davon, auf verschiedenen Schulen, beide gleich 4 Jahre Französisch ab der 9. Klasse. Und ich sag mal, unser Level vom Know-how ist ähnlich. Wir ergänzen uns ganz gut. Und es war spannend, wie wir mit jedem Tag mehr in Frankreich, wir waren jetzt eine Woche da nur, A, mutiger wurden und B, einfach viel mehr konnten. Und plötzlich kommt so aus der Gruft, ganz hinten, das ist ja schon 30 Jahre her bei mir, kommen plötzlich Formulierungen, Grammatik und so wieder hoch. Da war ich echt glücklich, dass das nicht weg ist. Aber einfach flüssig so ein Gespräch führen und nicht nur irgendwas zu essen bestellen oder Fragen stellen, das wäre schon richtig geil. Ich liebe diese Sprache auch, muss ich ehrlich sagen.
Ja, Französisch war nie so mein Ding, das habe ich nie wirklich hinbekommen. Aber bei mir wäre es Spanisch, dass ich nochmal wirklich sauber, flüssig hinbekommen möchte.
Schön. Also
deswegen, hätte genau das gegenteilige Problem. Also in dem Augenblick, wo du die Frage gestellt hast, sind mir irgendwie 20 Dinge in den Kopf gekommen und ich musste mir eins davon aussuchen. Also es gibt, vielleicht hast du schon mehr Erfahrung gesammelt als ich, aber es gibt noch ganz, ganz viele Dinge, bei denen ich sage, boah, die habe ich noch auf der Bucketlist.
Das ist eine spannende Frage, ja. Also bei Fertigkeiten und Fähigkeiten, ich habe mir da ehrlich gesagt häufig nicht so Gedanken gemacht, weil ich zum einen sehr früh Vater geworden bin. Meine Kinder sind jetzt 20, 22, 23. Also langsam entspannt sich, also schon ein bisschen länger lang entspannte sich unser Leben so, dass es nicht mehr nur darum geht, irgendwie Kinder großziehen und Haushalt und irgendwie alles zusammenzuhalten, gerade auch durch die Corona-Zeit. Aber die Jahre vorher habe ich mir überhaupt nicht Gedanken über irgendwelche persönlichen Fertigkeiten und Ziele im Leben gemacht, die nicht beruflich waren. Weil es entweder gab es die Familie oder es gab es beruflich, aber persönlich gab es jahrelang nicht. Das kommt gerade erst. Von daher bin ich mal gespannt.
Ja, du hast hoffentlich auch noch ein paar Jahre Zeit dafür.
Ach, ich gehe mal von aus, doch, ja. Unkraut vergeht ja nicht, sagt man so schön, ne?
Das stimmt wohl.
Ja, dann die zweite Frage, die auch eigentlich eine lebensphilosophische Frage ist, und zwar ist die Frage, Kopf ganz weit aufmachen, alles ist möglich, also alles im Rahmen der Naturgesetze und der normalen Gesetze natürlich, aber wenn Geld keine Rolle spielen würde, wie würdest du deinen Arbeitsplatz sowohl von dem, was du tust, als auch wo du es tust, gestalten wollen?
Also ich glaube, es ist relativ schwierig, das bis zum Lebensende zu gestalten, aber ich würde wirklich auch gerne mal ein Jahr lang durch die Weltgeschichte segeln und von da aus dann auch sauber arbeiten können, was so ein bisschen schwierig ist. Also ich kenne viele Leute, die das mal versucht haben, aber das ist dann kein Arbeiten im klassischen Sinne, sondern Arbeiten für Social Media oder dergleichen, wo man während des Segelns Fotos macht und dann abends einen Blog schreibt. Aber dieses klassische, ich habe nun mal einen Job, bei dem ich auch sehr viel im Büro sitzen müsste. Also während das Segelboot alleine durch die Gegend segelt, dann unten irgendwo in der Kabine zu sitzen und zu arbeiten, ist dann auch nicht das, was mich erfüllen würde. Aber grundsätzlich mag ich es halt ganz gerne, unterwegs zu sein. Ich mag auch die Natur. Und wenn das Segelboot automatisch fährt, naja, ist es vielleicht auch zu langweilig.
Oder man muss es sich halt timen. Ein paar Tage segeln, ein paar Tage arbeiten. Da geht's ja auch. Also das habe ich schon öfters von Leuten gehört, die sowas mit dem Camper zum Beispiel machen, die dann irgendwo einen Spot finden, der ihnen gefällt und sagen, hier bleibe ich 3 Tage und jetzt arbeite ich.
Habe ich auch schon überlegt, aber ich glaube, ich wäre so ein totales FOMO-Opfer, wo dann in dem Augenblick, wo ich gerade arbeite, genau die spannenden Dinge, also Wale, Delfine oder irgendwas passiert und sobald ich hochkomme nach meiner Schicht, ist es wieder vorbei. Also ich glaube, wenn dann muss es auch passen.
Ja, hast ja noch ein bisschen was vor dir und ist ja auf jeden Fall ein hehres Ziel und sehr spannend. Kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Boot jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber Work and Travel nicht direkt, aber wie heißt es schön? Business Nomaden oder wie digitale Nomaden. Das ist auch ein Plan, den meine Frau und ich haben und nächstes Jahr den ersten Schritt wagen wollen. Mal gespannt, wie es wird.
Ja, so, würde dir das Französisch helfen.
Das ist ja der Plan. Also ich würde am liebsten im Frühsommer nächsten Jahres, meine Frau meinte jetzt im Urlaub, Mensch, wir haben schon lange die Idee oder den Wunsch, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind und alleine leben können, dass wir mal einfach einen Monat irgendwo in den Süden gehen. Und jetzt kam sie jetzt in Frankreich im Urlaub und meinte, du lass uns das doch nächstes Jahr einfach mal anfangen. Wir müssen einiges koordinieren, weil ich kann nicht zu 100% im aktuellen Tagesgeschäft digital arbeiten, weil wir ja immer zu Kunden auch fahren, zu Schulungen, zu Workshops, Beratung oder Studioeinrichtungen. Aber ich kann es zumindest so timen, dass ich 4 Wochen mal nichts habe und da digital arbeite. Es braucht ein bisschen Vorbereitung. Aber es ist auf jeden Fall ein Test für später. Wenn ich mein Team auch so weit habe, dass ich halt nicht immer vor Ort sein muss. Das ist auch ein Schritt, der dazugehört. Ja, last but not least, welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet oder welcher bekannten Persönlichkeit würdest du noch gerne begegnen und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen?
Das ist eine spannende Frage. Also ich würde es mal in so einer Nachbetrachtung sehen. Ich glaube, ich hätte Ozzy Osbourne gern kennengelernt. Ne, also gerade jetzt nach seinem Tod gibt es so unfassbar viele coole Stories, die von ihm erzählt werden, wo ich mir denke, boah, ich hätte es gerne nicht nur gelesen, sondern ich hätte es gerne von ihm erfahren. Auch mit dieser schon etwas duseligen, rauen Stimme, die er dann da auch hatte. Ne, also ich glaube, der hätte sehr viel zu erzählen gehabt.
Oh ja, also ich habe jetzt auch bei YouTube die Tage, als ich mal zu Hause ein bisschen rumgegammelt habe, diverse Shorts gesehen. Also da waren echt wilde Stories. Also ich habe in der Musikbranche gearbeitet, auch eine Zeit lang mit Rockbands zu tun gehabt und auch schon wilde Sachen erlebt und gehört. Aber ich glaube, er war, glaube ich, so die absolute Krönung neben Lemmy von Motörhead, wobei Lemmy relativ zahm war hinter der Bühne. Also der hat natürlich gesoffen wie ein Loch, aber der hat... vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung, aber der hat nie solche üblen Eskapaden veranstaltet wie Ozzy. Also Ozzy muss richtig derb gewesen sein. Also
ja, und er hat ja auch irgendwann mal behauptet, dass er sich an die richtig schlimmen Dinge ja gar nicht mehr erinnert, dank seines Drogenkonsums. Also das muss spannend gewesen sein.
Ja, genauso wie der Vorfall, das habe ich live in einem im Videointerview gesehen mit seiner Frau, wo sie erzählt, dass er sie ermorden wollte einmal im Drogenrausch und er völlig zugekifft, zugedröhnt, Koks, weiß der Geier was, irgendwie halbnackt ins Wohnzimmer kam abends und zu ihr sagte, ja, wir haben jetzt beschlossen, dass du sterben musst. Und sie so, was? Also sie hat ihn auch gar nicht ernst genommen. Doch, wir haben jetzt beschlossen, aber ich kann nichts dafür. Und irgendwie die anderen haben gesagt, wir müssen. Und dann ist er irgendwie weggetreten und so. Und sie hat beim Erzählen, hat sie auch die ganze Zeit gegrinst und meinten, naja, das sind halt so Eskapaden gewesen. Man durfte ihn halt nicht allzu ernst nehmen in solchen Situationen. Fand ich schon hart, wie jemand sowas über, ich weiß nicht, 50 Jahre oder wie lange waren die verheiratet, ja, mitmacht, ne?
Ja, also eine seiner coolsten Stories war ja die, wo er erzählt hat, warum er aufgehört hat, Acid zu nehmen, wo er meinte, er musste irgendwie ein Album aufnehmen und in den Pausen, wo er so ein bisschen so kreativ schaffen musste, ist er immer aus dem Studio raus und hat sich dann immer an eine Koppel gestellt und komplett zugedröhnt mit einem Pferd gesprochen. Und der Augenblick, als das Pferd plötzlich angefangen hat, zurückzusprechen, da hat er gesagt, okay, ich muss mit dem Scheiß aufhören.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie kriegen wir jetzt da den Bogen wieder zurück von Ozzy Osbourne und sprechenden Pferden?
Ja, ich glaube, das wird schwierig. Wir müssten 5 Minuten rausschneiden und uns nur noch andere Antwort überlegen, aber wir können es mal versuchen.
Ist ja dann kein Podcast, ist ja langweilig. Podcast lebt ja davon, dass es spontan und ein bisschen bekloppt ist. Ja, dann lass uns einfach hier einen Cut machen. Daniel, super spannend, war schön mit dir. Nächste Folge. Lass es doch mal... genau in das Thema reingehen. Du hattest mir ja geschrieben, als mich angeschrieben hat, hey, ich habe ein spannendes Thema, dass ihr da in einem Unternehmen, wo du warst, wenn ich es nicht verstanden habe, einen sehr spannenden Use Case hattest. Erzähl einfach mal erstmal so, was war denn was war die Ausgangssituation?
Ja, Ausgangssituation ist, wir haben sehr viele sehr technische Produkte verkauft an Handwerker und die haben sie dann bei den Endkunden auch montiert. Und da kommt es logischerweise vor, dass so auch mal entweder ein Produkt fehlerhaft ist, was nicht vorkommen sollte, dass es vielleicht falsch angebracht wird, etc. etc. Und es kam dann bei einer Endkundin zu einem doch etwas größeren Schaden, weil ein Fenster nicht korrekt eingebaut war. Hat dann dazu geführt, dass das Ganze irgendwann aufgrund der Kosten und sowas vor Gericht landete und man festgestellt hat, ja, es lag dann nicht am Produkt, sondern es lag tatsächlich daran, dass der Handwerker es nicht korrekt eingebaut hat. Wir als Unternehmen haben uns da relativ sicher gefühlt, weil wir dachten, soll das schon passieren? Nur um dann festzustellen, naja, der Kunde hatte vielleicht überhaupt gar nicht die richtige Ahnung davon, das zu montieren. Hätten wir nicht hingehen müssen und prüfen, ob er die Fachkenntnisse dafür hat? Und mein Argument war dann, naja, hätten wir nicht zwingend, ne? Weil jedem Produkt liegt ja eine Bedienungsanleitung bei. Und es hat dann relativ schnell auch sowohl vom Gericht als auch von der Staatsanwaltschaft und dergleichen und auch von dem Gutachter, der noch eingestellt war, die Info gegeben, naja, aber haben Sie sich das mal angeguckt? Das ist eine 60-seitige Bedienungsanleitung mit ganz vielen lustigen Bildern in 15 Sprachen. Kein Mensch liest sich die durch und selbst wenn sie jemand lesen würde, ist sie wahrscheinlich zu komplex, um sie zu verstehen. Und das war dann der Punkt, wo wir uns überlegt haben, na, wir haben ein komplettes Trainerteam am Standort. Warum nicht mit diesen Trainern auch einfach Anwendungs- und Montagevideos erstellen? Weil das macht es viel einfacher. Und ich glaube, jeder, der schon mal versucht hat, einen IKEA-Schrank aufzubauen, um das so in die Allgemeinheit zu tragen, der würde sich wahrscheinlich wünschen, dass es da nicht nur diesen riesengroßen Zettelwust gibt, wo irgendwo ein kleines Männchen ist, das dann nur zeigt, hier hat es Klick gemacht und dann war dieser Verbinder fest, sondern dass es diesen Trick, wie genau man das Ganze festbekommt, wie man es wirklich macht, also wo sollte die Hand sein, damit es mir nicht auf den Fuß fällt, und genau das in Video zu packen. Und das haben wir damit dann das erste Mal gestartet. Und ich habe gedacht, ja gut, da kann ich mal ein bisschen was drüber erzählen, weil es gibt auch viele Stolpersteine, die wir selbst eingebaut haben. Also Fehler einzubauen, die dafür gesorgt haben, dass das Medium dann doch nicht angenommen wird und man wieder Anpassungen vornehmen musste.
Was, wenn du es jetzt gerade schon so prominent erwähnt hast, was waren da so Fehler, die man nicht machen sollte? Denn so, ich sag mal so, Montagevideos oder Produktvorführungen, also nicht einfach nur hier ist das Produkt, sondern wirklich im Einsatz, haben einige von unseren Kunden schon, also das erleben wir schon regelmäßig. Allerdings natürlich nicht mit diesem Bezug hier, dass da, sag ich mal, ein Rechtsstreit letzten Endes ausschlaggebend war. Und du hast ja noch ein paar andere Inputs gegeben, auf die wir später noch eingehen. Was waren denn so die Fehler, die ihr gemacht habt, wo ihr gemerkt habt, oh, damit funktioniert es jetzt nicht?
Ja, das war zum Beispiel an der falschen Stelle, sich noch die richtige Mühe zu geben. Also um es etwas klarzustellen, wir haben sehr viel mit den menschlichen Trainern gemacht und haben dann gezeigt, so geht das, hier macht man das und dergleichen. Wir haben aber auch da schon damals sehr viel Zeit daran investiert, vieles mit grafischen Animationen, so Comic-Stil zu machen oder eben halt auch wirklich nur was in so einem 3D-Simulator zu erstellen, weil es einfacher war, weil sich bestimmte Dinge in der Praxis gar nicht darstellen lassen. Und da hatten wir zum Beispiel einen Fassadenrissstopp, Dichtstoff, irgend so ein Polymer. Also ich bin da nicht der Technikexperte gewesen. Aber da ging es im Endeffekt darum, wenn du irgendwo ein Loch in der Fassade hast, ne, das spritzt du da rein und sorgst dann dafür, dass da keine Feuchtigkeit mehr eindringen kann. Das kannst du überstreichen. Das Anbringen, also wie man es einbringt, wie man es sauber vorbereitet, die richtige Temperatur, das haben wir alles mit einem menschlichen Trainer gemacht. Alles super. Und dann der Punkt, der für den Handwerker, für den Anwender eigentlich relevant ist. Also wie habe ich denn das Zeug, das ich da gerade in die Wand gespritzt habe, wie sorge ich jetzt dafür, dass ich das mit einem sauberen Anschluss hinbekomme, dass es eben halt auch zum Putz passt, das haben wir animiert. Also das, wo man davon ausgeht, jeder ist in der Lage, so eine Kartusche Silikon in die Pistole zu packen, die auch in einer halbwegs brauchbaren Temperatur in so ein Loch zu spritzen und dass das Loch nicht schmutzig ist, das haben wir mit sehr, sehr viel Mühe in einem Video wirklich dargestellt. Und dann der Punkt, der für den Handwerker relevant war, wie sorge ich jetzt dafür, dass das nicht einfach nur so ein Wulst ist, da haben wir nur geschrieben, oder so, da kam so eine Animation durch mit so einem kleinen Spachtel mit und dann einmal glatt abziehen. Und wir fanden das total toll, bis der erste Handwerker kam und gesagt hat, ja Leute, das ist eine Rauchputzfassade, ne? Da kann ich nicht einfach so versuchen, irgendwas mit einem Spachtel abzuziehen. Ne? Und wir wussten auch ganz genau, dass das mit dem Spachtel eigentlich nicht geht und haben trotzdem genau das in so ein Video gepackt. Also eigentlich total dumm, ne? Weil du machst es mit Wasser und einem Pinsel. Also du gehst hin und streichst aus der Mitte heraus das sauber auf die Fassade über, dass es so einen Übergang gibt. Und das ist uns an vielen Stellen aufgefallen, dass wir zwar versucht haben, es dem Kunden recht zu machen und auch zu wissen, wer ist der Kunde. Das ist auch übrigens das, was ich heutzutage immer noch predige, finde heraus, wer der Kunde ist. Aber du musst halt auch herausfinden, in welcher Situation der Kunde sich was anschaut. Wir haben auch im ersten Schritt den Fehler gemacht, Videos viel zu lang und zu umfangreich zu machen. Also zu einem Produkt erstmal ein Beratungsvideo zu machen. Wann wähle ich das Ganze aus? Für welchen Anwendungszweck ist das geeignet? Für welchen ist es nicht geeignet? Und dann die Anwendung auch dazu gezeigt und dies, das und jenes. Aber der Handwerker, wenn er vor Ort ist, der hat da überhaupt keine Lust mehr zu, sich das ganze Video anzuschauen. Und vor allen Dingen, er hat ja auch die ersten 15 Schritte ja schon übersprungen. Weil wann habe ich das Produkt ausgewählt, für was nutze ich? Da ist es zu spät. Der steht schon vor der Wand oder irgendwo anders und wendet es an. Und so, es hat uns auch tatsächlich Jahre gekostet, bis wir gewusst haben, du machst einen QR-Code auf das Produkt drauf mit, hier ist so ein 30-Sekunden-Clip für genau das, was du jetzt machen musst.
Das kann ich auch gut nachvollziehen, denn mir fällt auf, wenn ich bei YouTube nach Produktvideos, Anwendungsvideos, die es immer noch erschreckend wenig gibt von Herstellern, muss ich echt sagen. Also es sind ganz häufig sind es verkappte Werbevideos. Ganz blödes Beispiel, ich habe einen neuen Rasenmäher gesucht. Ich finde von den Herstellern Unmengen an Werbevideos, aber die einzigen Anwendungsvideos sind von irgendwelchen YouTubern selbst gemacht und davon ist es bei 8 bis 10 Videos langatmig, schlechte Bild- und Tonqualität. Und ich erkenne eigentlich gar nicht so richtig viel. Ne? Also das ist so, da ist noch so viel Potenzial für Unternehmen, sich da zu positionieren. Aber gerade diese Langatmigkeit, ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich habe 2009, 2010 meine ersten Tutorial-Videos gedreht, damals noch im Bereich Musikproduktion, Audio-Software. Die waren auch sehr langatmig, weil damals die Aufmerksamkeitsspanne war noch eine ganz andere. Meine Zielgruppe, totale Nerds. Aber das hat sich jedes Jahr verändert und irgendwann war es wirklich so, bitte mach irgendwie so in deinen Kursen, die können ja irgendwie 6 Stunden lang sein, aber kein Video länger als 5 Minuten. Ich habe keine Lust und keine Zeit mehr, lange Videos am Stück anzugucken.
Ja, also ich glaube, dass für viele der Anwendungsbereiche sogar 5 Minuten schon zu lang sind. Weil wenn du eine Tätigkeit, die keine 30 Sekunden dauert, und wenn du versuchst, die 6 Minuten lang zu erklären, dann hast du halt irgendwo schon ein Problem, weil du verwirrst die Menschen, vielleicht noch mit irgendwelchen marketingtechnischen Kameraperspektiven abgebildet, die überhaupt nicht dem entsprechen, was der Anwender denn sieht. Also der steht ja immer an einer bestimmten Stelle und der arbeitet dann und der muss ja auch das Ergebnis überprüfen können, ob es dem entspricht, was du ihm in der Anleitung gezeigt hast. Wenn du die Anleitung aber aus einem Winkel von 270, 90 oder 180 Grad gemacht hast oder wenn du eine Balkonabdichtung hast und zeigst es von unten, wo er definitiv nicht hängt, dann kann er überhaupt nicht überprüfen, sieht das so aus, wie es aussehen soll. Und vor allen Dingen sind viele Dinge auch viel komplizierter. Also in so einer Studio-Umgebung ist das alles deutlich einfacher herzustellen als in der Praxis. Und das sind so diese kleinen Punkte, die immer wieder zu Problemen führen. Also dass man zwar also das Ganze gut gemeint hat, aber dann eben nicht gut gemacht, wie so der klassische Spruch ist.
Und dann auch halt viel zu aufwendig. Ich kenne es ja auch, also bei vielen Videos, die wir damals auch schon produziert haben, wir haben auch jahrelang als Dienstleister Tutorial- oder Schulungsvideos produziert. Es ist immer echt ein Problem, wenn man zu viel Zeit auf Details verwendet, die eigentlich gar nicht wichtig sind und man das erst im Nachhinein merkt. Also das ist echt, ich glaube, durch dieses tiefe Tal der Tränen wird wahrscheinlich jeder durchgehen müssen, wenn er sich nicht einen Input von außen holt. Also ich erinnere mich an viele, viele Schulungsvideos, die wir produziert haben, wo wir im Prinzip die Skripte oder die Gliederung, die dann von Seiten der Trainer kam, einmal komplett auf den Müll geschmissen haben und das Ganze irgendwie um 90% zusammengekürzt haben, weil es einfach die meiste Zeit. Da waren es jetzt Verkaufstrainings und solche Sachen häufig auch. Das war einfach wahnsinnig viel Gelaber, ohne auf den Punkt zu kommen. Und deshalb, ich kann es gut nachvollziehen. Ne? Also gerade bei Produktvideos oder solchen Anwendungsvideos haben wir auch gemacht, kenne ich auch dieses. Ja, da hat man das Gefühl manchmal, die Marketingabteilung hat viel mitzusprechen und nicht der Support. Und dann guckt am Ende noch irgendwie die Abteilungsleitung oder die Geschäftsführung drüber und will natürlich auch noch was. Und das ist auch ein Problem. Wie sind deine Erfahrungen da so mit vielen Köchen, die den Brei verderben?
Ja, das definitiv. Also im Endeffekt geht es ja darum, du musst aus der Kundensicht denken. Und es kommen dann sehr viele Feedback-Schleifen auch im Unternehmen zustande, wo man dir dann erzählt, na, das gefällt mir aber nicht, kann man das nicht anders machen, das sieht nicht schön aus, ich mag das einfach nicht. So, und man muss ihn halt immer wieder einbläuen, es ist vollkommen egal, ob es dir gefällt. Ja, klar, wenn du sagst, es ist kompletter Murks und ich stehe zu 100% nicht dahinter, dann muss man es vielleicht anders machen. Ja, aber es muss ja nicht dir als Marketing- oder Vertriebsmensch gefallen, sondern es muss perfekt zum Kunden passen. Das ist so der Klassiker mit, machen wir die Verpackung blau oder grün? Ja, mir gefällt blau besser. Ja, wenn der Kunde aber grün will, dann wird das Ding grün. So, zack, Ende. Und so ein klassisches Ding, ja, ich bin ja dann irgendwann in die Berater- bzw. Interim-Manager-Szene jetzt abgerutscht, dass ich jetzt mich nicht mehr um diese ganzen Dinge direkt vor Ort kümmere, aber dass ich auch wirklich beraten kann, wo haben wir die klassischen Fehler gemacht. Und ich sehe es ja immer wieder, auch gerade wenn du nur mit der Marketingabteilung arbeitest, da werden die Produkte erstmal ausgelagert, die möchten daraus ein Video machen und dann kommst du zu dem Punkt und sagst, okay, dann jetzt Produkt anwenden. Nee, also wir haben das Produkt nur ausgelagert, das muss auch wieder eingelagert werden. Wir dürfen das jetzt nicht aufmachen oder verwenden. Ja, aber wie willst du ein Schulungsvideo machen? Also das ist ja nur eine Produktpräsentation von einer Verpackung. Der Kunde möchte sehen, wie das Produkt angewendet aussieht, also muss es auch verwendet werden. Ja, aber es ist ja Umbuchung, Kosten stellen und so weiter. Ja, ich weiß, dass das Ganze aufwendig ist. Aber wenn du einen guten Kundenservice machen möchtest, wenn du eine gute Vermarktung machen möchtest, dann geht das leider nicht ohne Aufwand oder ohne Investition. Und die muss man einfach tätigen.
Das ist witzigerweise das, was wir bei unseren Kunden, ist ein Format auch, Deutungshoheit bei YouTube nennen, was so viel heißt, dass du mit deinem Unternehmen die How-To-Videos zu deinem Produkt auf YouTube lieferst und das nicht irgendwelchen anderen YouTubern überlässt, die, das habe ich ja auch häufig erlebt früher, als ich hatte eine eigene Trainingsfirma für Audio-Videoproduktion, Und hatte schon, ja, so, als es so anfing mit Tutorial-Videos, 2009, 2010, so um den Dreh rum, immer mehr damit zu kämpfen, dass Teilnehmer kamen und sagten, ja, aber ich habe bei dem in dem YouTube-Video gesehen, das macht man so und so. Und dann war das halt irgendwie, ich sag mal jetzt einfach wirklich ein Hansel, der irgendwas nicht richtig verstanden hat, das auch nur hobbymäßig nebenbei macht und schon ist, sag ich mal, und da ging es um spezielle Produktionsarten, Mikrofonaufbau und so, schon ist so ein Thema versaut. Aber sowas passiert ja tagtäglich auch reihenweise mit Produkten, dass jemand einen Produkttest macht von einem Produkt, was er gar nicht versteht, das falsch anwendet. Die Leute glauben es ihm, weil sie folgen ihm ja seit Jahren. Und du stehst dann als Hersteller blöd da, wenn er sagt, das Produkt ist Mist, taugt nichts, nur weil er nicht weiß, wie man es richtig anwendet. Es ist eigentlich so einfach für Unternehmen da nicht nur die Deutungshoheit zu ihrem Produkt zu haben, sondern gleichzeitig auch den Produktsupport damit zu unterstützen.
Ja, vor allen Dingen, es muss ja auch sauber erklärt werden. Ich glaube, das ist so das, was man heutzutage sehr oft vergisst. Wenn du ein professionelles B2B-Unternehmen sein möchtest, dann lebst du nicht nur davon, dass du dem Kunden einmal etwas verkauft hast, sondern dass du eben auch in einer Beratung klar gemacht hast, dass du eine entsprechende Expertise hast und dass er dich auch bei Fragen jederzeit löchern darf. Also der Klassiker ist, wie oft werden heutzutage Dichtstoffe verkauft und wie wenig werden diese Hinterfüllschnüre verkauft, die eigentlich für die meisten Anwendungsfälle notwendig sind. Wir haben das früher mal in so einem Paket verkauft und du hast quasi einen großen Karton Dichtstoff gekauft und hast dann ein Paket von der Dichtstoff oder dieser Hinterfüllschnur dazu bekommen. Und wie viele Kunden sich darüber beschwert haben, gesagt haben, ja, was schickt ihr uns denn da für ein Zeug mit, das brauchen wir doch nicht. Und wo man ihnen dann erklärt hat, ja, du machst es jetzt zwar seit 20 Jahren, aber du hättest es schon seit 20 Jahren verwenden müssen, weil das ist eigentlich notwendig für das, was du da gerade abdichten möchtest. Ja, aber ich weiß gar nicht, wie ich es verwenden soll. Ne? Und was haben wir daraus gemacht? Ne? Im ersten Augenblick erstmal nichts, ne? Bis wir uns gemacht haben, ja Moment, er hat doch gerade gesagt, er weiß nicht, wie er es verwenden soll. Das ist doch unser Trigger, ihm zu zeigen, wie man das verwendet. Und auch da haben wir dann sehr schnell wieder festgestellt, du läufst zur Trainingsabteilung und fragst, hey, wie wird denn das eigentlich richtig eingesetzt? Und die sagen, steht doch in der Anleitung, die liegt doch dabei. Und diese klassische Beilageanleitung, die liest einfach niemand. Nee. Und noch schlimmer war es dann irgendwann, dass dann auch EU-Vorgaben kamen mit, es muss jetzt eine Anleitung dabei liegen. Also du musst das Ding jetzt auch noch drucken. Das war, es waren nicht nur 20% der Artikel, wo du was dabei gelegt hast, was alle wegschmeißen, sondern du musst es dann plötzlich bei 100% der Artikeln irgendwas dazulegen, was du eigentlich nur zum Grillanzünden verwenden kannst. Weil auch heutzutage leider noch nicht die reine digitale Produktanleitung zugelassen ist, als anerkanntes Medium, um dem Kunden zu erklären, wie wird das Ganze richtig montiert. Was ich ein bisschen schade finde, ne? Weil alles hat ja einen gewissen Lebenszyklus. Ne? Und wenn du so eine Anleitung drucken lässt, die ist dann doch für 5-6 Jahre irgendwo auf Lager. In der Zwischenzeit kann sich das Produkt verändert haben. Es kann sich vielleicht auch eine Norm geändert haben. Das wird da überhaupt nicht berücksichtigt. Und die wenigsten Anbieter und Hersteller schmeißen das Ding weg. So ein Video, ja, auch klar, das ist ein gewisser Aufwand, ne, aber ich muss es nicht zwingend immer komplett neu schneiden, sondern ich kann ja auch hingehen und erstmal nur ein Text-Overlay drüberlegen und kann sagen, hier, Achtung, ne, das hat sich übrigens geändert, Abstände sind jetzt nicht mehr 5, sondern 8 Millimeter oder dergleichen. Ne, also ich bin ja viel schneller, wenn ich online irgendwo ein Video bereitstelle, dass er sich jederzeit in der aktuellsten Form runterladen kann. Aber da sind wir auch normativ leider noch weit hinterher.
Ja, ich glaube, das allererste Problem ist vor allen Dingen, deshalb nochmal vielen, vielen Dank für deinen Use Case und deinen Input. Die meisten Unternehmen sind noch gar nicht so weit, dass sie realisieren, wie wichtig das ist und vor allen Dingen letzten Endes, wie viele Vorteile es im Support nachher auch bringt, aber auch im Marketing, dass du halt als jemand, der interessiert an einem Produkt ist, durch Anwendungsvideos das Produkt besser kennenlernen kannst, dich besser informieren kannst. Also ich mache das reihenweise so, dass ich mir, auch wenn es jetzt hier um Studiotechnik ähnliche Sachen geht, dass ich mir Videos angucke, in denen die Produkte angewendet werden, weil das, was in der Werbung erzählt wird, ist immer die eine Sache und irgendwelche Spezifikationen lesen sich dann toll. Aber in die Details wird ja auch nie reingegangen und gerade wenn du in einem Thema tief drin bist, wie ich es jetzt in meinem Thema natürlich auch bin, willst du ja Details wissen. Ne? Und das kriegst du eigentlich nur, indem du Handbuch liest. Die sind manchmal echt missverständlich geschrieben oder nicht nur missverständlich, sondern da sind auch Lücken, weil gewisse Dinge nicht erklärt werden. Oder du guckst ja, sind wir wieder beim Thema Deutungshoheit, du guckst dir Tutorial-Videos oder Produkttest-Videos von Leuten an, die nicht vom Unternehmen sind. Und kann ich immer wieder nur bestärken, ich glaube, der erste Schritt ist erstmal, das Unternehmen das für sich erkennen, dass sie damit anfangen müssen. Was mich natürlich total neugierig macht und zu einer Frage bringt, die mir die ganze Zeit auf der Zunge brennt. Wie habt ihr das umgesetzt? Wann war das und wie habt ihr das damals umgesetzt? 100% externe Dienstleister oder habt ihr schon selber angefangen, eigenes Team und eigenes Studio aufzubauen?
Nee, wir haben das tatsächlich komplett in-house gemacht. So bei allen Unternehmen, bei denen ich tätig war übrigens. Es hat relativ einfach angefangen. Ne? Also du hast ja einen relativ großen Kreis an Außendienstmitarbeitern und Beratern gehabt und hast einfach mal darum gefragt, ob die irgendwelche Ideen haben, wie sie es am besten bei ihren Kunden präsentieren möchten. Und dann kamen auch die Ersten, die gesagt haben, naja, das mache ich schon seit Jahren. Ne? Also damals ganz simpel über WhatsApp, wenn der Kunde eine Frage hat, wie wende ich das denn an, ne, dass er einfach kurz zu Hause in seiner Garage gezeigt hat, so nutzt du jetzt dieses Produkt. Und damit haben wir halt angefangen, dass wir gesagt haben, es gibt einen WhatsApp-Service. Also jeder Kunde, der eine Frage zu dem Produkt hat, der kann das anfragen. Wir haben diese Videos gesammelt und dann verteilt. Und dann haben wir zu dem Zeitpunkt gesagt, wir fangen jetzt mal quick and dirty an. Ne? Also wir suchen uns die gröbsten Probleme aus, wo es immer wieder Rückfragen gibt, wo wir immer wieder von Reklamationen oder dergleichen ausgehen und machen da einfach mal so hands-on, sagt man heute. Ne? Früher war es einfach, wir stellen jemanden mit einer Videokamera dahin und der guckt einfach mal, wie der Trainer das macht. Das ist logischerweise im Laufe der Jahre dann auch professionalisiert worden. Ne? Also ich weiß, du würdest wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, wenn man das als Studio bezeichnet, was man da hatte. Ja, aber man hatte trotzdem ein paar Scheinwerfer hingestellt, man hat einen ordentlichen Hintergrund, man hat so eine Wand, man hat eine LED-Tafel dazugestellt, einfach um nochmal so bestimmte Dinge zeigen zu können. Aber in den besten Fällen war es wirklich so ein ganz klassisches Anwendungsvideo, was jemand einfach mal selbst gedreht hat. Und ich habe auch da das Erfahrungsmomentum gesammelt, wenn du zu studiolastig wirst, also etwas zu professionell und zu clean darstellst, dann ist es für den Anwender auch schon wieder nicht realistisch. Ne? Weil gerade auf Baustellen haben die halt extrem mit Staub und Schmutz und dergleichen und Verunreinigungen zu kämpfen. Wenn du dann eine Praxissituation hast, wo an so einer Reparatur, an so einer Sanierung auch sehr viele Flechten, Moos, Schimmel oder dergleichen an der Fassade waren, da kannst du ein Produkt einfach nicht sauber, trocken, staub- und fettfrei anbringen. Und wie funktioniert es denn in der Praxis? Und wenn du denen sagst, ja, aber hier habt ihr ein tolles Video gemacht und der Kunde sagt, ja, aber das Video entspricht nicht der Realität, ich kann damit nichts anfangen, dann hast du einfach Zeit verschwendet. Und deswegen wir haben einfach angefangen, wir haben auf das Feedback gehört, wir haben dementsprechend reagiert, wir haben es anders gemacht, wir haben es adaptiert. Und da ist es halt auch so, ne? Man muss damit leben, genau wie es heutzutage bei Social Media oder auch bei YouTube ist. Es gibt sehr viele Menschen, die dieses einfach schlecht finden. Die das heutzutage nennt man es ja cringe, ne? Aber es gibt sehr viel schlechtes, negatives Feedback mit, ihr habt ja keine Ahnung, ne? Naja, es gibt schon Leute, die haben Ahnung, ne, und die haben das dann auch schon ordentlich umgesetzt. Das mag nicht immer zwingend der handwerklichen Praxis entsprechen, ne, aber es entspricht der Norm und dem, wie das ganze Produkt auch korrekt eingesetzt werden kann.
Ich habe gerade zwei Fragen notiert, deshalb war ich hier gerade am Tippen, was mir eingefallen ist. Und eben sagtest, es ist hinderlich, wenn es zu professionell zu sehr nach Studio aussieht. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, beziehst du das auf die Werkstoffe selber und die Modelle, die Beispiele. Weil was ich halt schon mitkriege, und das freut mich natürlich, jetzt nicht, weil ich technikverliebt bin, die Zeiten sind rum, sondern weil ich einfach merke, dass das Bewusstsein da sich langsam wandelt. Immer mehr Unternehmen sagen ganz klar, uns ist gute Bild- und Tonqualität, wir reden nicht von TV und High-End, aber so, dass es halt gut ausgeleuchtet ist, dass man auch erkennt und die Leute versteht, extrem wichtig. Habe ich das richtig verstanden, dass du meintest, diese Professionalität, dass die Produkte nicht all glatt aussehen, unrealistisch? Na,
es geht nicht nur um die Produkte, es geht eher um die Anwendungssituation. Also der Kunde ist glücklich, wenn er das mit einer hochwertigen Kamera aufgenommen bekommt und auch mit einer Auslichtung, dass er was sieht. Ne? Aber das ist so ich nenne es mal immer das klassische Teleshopping-Problem. Ne? Wenn du versuchst, etwas an so einem 30x30 Zentimeter Modell zu erklären, nur weil das ins Studio gepasst hat und weil sich das schön auf einem Tisch stellen lässt, ist das nicht derselbe Anwendungsfall, wie wenn du ein 4 Meter Fensterelement irgendwo in 8 Metern Höhe abdichten möchtest. Und das ist der Punkt, ne, wenn ich mich sauber hinstelle oder sogar hinsetzen kann, meinen Arm ruhig irgendwo auflege, ne, und mit beiden Händen ordnungsgemäß etwas auf einem Tisch abdichten kann, dann sieht das logischerweise viel einfacher und besser auf, als wenn ich irgendwo auf einer Leiter stehe, ne, mich mit einer Hand irgendwo festhalte, krampfhaft, um nicht runterzufallen, und mit der anderen Hand wild versuche, in 2 Meter Entfernung was zu treffen. Und das ist so der Punkt, da muss man schon realistisch sein und auch darauf hinweisen, wie arbeitet man denn da? Weil das ist das, also gerade Handwerker sind da sehr kritisch, wenn du etwas darstellst, was es so nicht gibt. Oder wenn du eine Motorraumabdichtung hast, ne, was du an zwei Blechen erklärst, ne, wie du die schön zusammenstecken kannst. Die haben nicht zwei glatte Bleche, die sie einfach auf einem Tisch nebeneinander legen können, sondern sie haben halt das Problem, das ist an 8 Stellen verwinkelt, ne, das Blech drumherum ist scharfkantig. Und wenn du wirklich Expertise zeigen möchtest, dann musst du auch genau das präsentieren. Ne, also, dass das jetzt nicht eine gestellte Situation ist, sondern dass du genau verstanden hast, was hat er denn eigentlich für ein Problem? Weil sein eigentliches Problem ist nicht, wie kriege ich diese zwei Bleche zusammen, sondern wie kriege ich diese zwei Bleche in dieser Anwendungssituation hinter 8 Winkeln zusammen? Und das ist das, was ich damit meine. Ne, also, es ist immer schön, dass man im Studio Dinge zwar darstellen kann, aber es gibt eben Dinge, die kriegst du aus der Praxis eben nicht sauber übertragen.
Also quasi am lebenden Objekt, am offenen Herzen operieren, damit es auch echt ist. Womit wir auch wieder beim Buzzword sind, was leider mittlerweile auch ad extremum genutzt wird, nämlich Authentizität. Also nicht nur als Unternehmen menschlich authentisch sein, also dass da wirklich die Leute, die rausfahren, du hast es eben schon schön gesagt, so haben wir es auch bei einem unserer Kunden. Kennt der eine oder andere bestimmt die Firma Wolfkraft, die machen das nämlich genau so auch. Die haben wirklich Leute, also Trainer, die auch Kundenvorführungen machen, sonst die Schulung in-house machen. Die sind Typen, ich mag sie sehr gerne, sind einfach Charaktere und so sind die auch vor der Kamera. Das ist professionell, aber halt nicht glatt gezogen wie von einem Schauspieler. Ne? Und dann kommt das Ganze schon mal von der menschlichen Seite natürlich viel besser rüber und hat eine höhere Akzeptanz. Aber wenn du dann natürlich auch wirklich am echten Objekt arbeitest, kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ich finde auch super spannend, hab mit Autoreparaturen nicht viel am Hut, bin da auch nicht wirklich fit, aber ich finde es super spannend, mir bei YouTube Videos anzusehen von Leuten, die Autos reparieren. Bin großer Fan von Matt Armstrong, diesem verrückten Engländer, der irgendwie so Supercars geschrottete kauft und wieder komplett aufbaut mit seinem Team. Und die filmen halt auch in guter Bild- und Tonqualität, aber halt, ne, du bist da wirklich nah dran und du verstehst die Sachen viel besser, als wenn es jetzt irgendwie auf dem Tisch erklärt wäre.
Ja, also, das ist so ein richtig geiles Beispiel. Also ich bin ja jetzt nicht aus dem Autobereich, aber ich bin begeisterter Motorsportler. Und da ist genau das, ne? Also du guckst dir bestimmte Tutorials an, ne, und denkst dir so, damit kann ich nichts anfangen, ne, weil ich habe gerade ein akutes Problem an der Rennstrecke. Ich kann mir ein Video angucken, wo drin steht so, und dann packst du das Auto auf die Bühne, dann gehst du hin und baust die Hinterachse aus, ne, dann kommst du an das Lager dran, ne, dann nimmst du das Lagerteil, legst es auf deine 50-Tonnen-Presse, presst es sauber aus. Ich habe weder eine Hebebühne noch irgendwas anderes. Ne. Ich will dann dieses dreckige, schmutzige Hinterhof-Video sehen, wo jemand mir erklärt, wie er mit einem Stück Holz und einer Schraubzwinge dieses Lager rausgepresst bekommt. Das ist nicht professionell, aber das ist für meinen Anwendungsfall genau das, was ich brauche. Und das ist auch so das Beispiel, was du gerade meintest mit dem super sauber Studio. Auch das war sowas, ne, wenn wir ein Video gedreht haben damals, ne, der Akkuschrauber, den du verwendest, den man natürlich auch mit im Verkaufsprogramm hatte, ne, der musste natürlich wie aus dem Ei gepellt aussehen, ne, quasi fabrikneu. Nach 8 Videos war der aber schmutzig, ne. Ja, was macht man? Ja, da muss man ja einen neuen nehmen, ne, weil du kannst ja kein Video drehen mit so einem schmutzigen Akkuschrauber. Und hast aber das Feedback vom Kunden bekommen, das Ding sieht doch so aus, als wenn es noch nie eine Baustelle gesehen hat. Das habt ihr doch nur gestellt, ne. Die wollen, dass das Material auch Abnutzungserscheinungen zeigt, ne? Weil alles andere, da nimmt man dich heutzutage nicht ernst, das ist nicht authentisch.
Und dann kommt die Marketingabteilung oder die Geschäftsführung und sagt, das ist nicht repräsentativ. Also könnte ich mir jetzt so vorstellen, weil sowas habe ich halt auch erlebt. Das können wir nicht machen, damit stellen wir uns unseriös da. Ne? Aber das ist, glaube ich, heute wirklich der springende Punkt, wo du den Unterschied in der Akzeptanz machst. Es ist halt kein Produktvideo, sondern es ist halt, ne? Also
ja, also ich war ja genau dieser Teil der Marketingabteilung, der auch immer gesagt hat, boah, wie sieht das denn aus? Ne? Also kann man das nicht in schön und hübsch? Aber ich habe halt auch, das ist ja das, was ich ganz zu Anfang meinte, ne? Genau diese Fehler gemacht. Und du musst dann auch auf das Feedback hören, ne? Wenn dir nicht nur deine Trainer, sondern eben halt auch dein Außendienst und deine Kunden sagen, dass sie das nicht authentisch finden. Da kann ich das als Marketingmensch noch so viel schöner finden, dass da so ein Hochglanzprodukt steht. Wenn ich weiß, das kommt nicht an, dann muss ich darauf hören.
Ich habe nur gerade zwei Fragen. Gerade mal aufgeschrieben, die erste Frage, bevor ich es vergesse. Was war denn euer größter Zeitfresser in der Produktion, also wirklich in der praktischen Produktion? Jetzt mal von der Vorbereitung abgesehen, weil das ist etwas, was ich bei vielen Unternehmen erlebe. Die Vorbereitung ist gut, die Umsetzung auch, aber in der Produktion, also Umsetzung im Sinne von, wie sie es dann vorführen oder machen, aber die Produktion selber, das hält viele Unternehmen davon ab, sowas selber zu machen, dass sie sagen, oh, dann nehmen wir lieber dann doch irgendwie einen Dienstleister und machen jetzt nicht 20 Videos, sondern nur 5, was totaler Schwachsinn ist, weil heute ist die Quantität, und ich beziehe das jetzt auf die Videoqualität selber, nicht auf den Inhalt, ne? Ob's, muss jetzt nicht 4K und High-End sein, es reicht Full HD und gut, aber die Quantität ist wichtiger als hochqualitativ mit 5 Kameras aus 10 Perspektiven. Was war denn bei euch der größte Zeitfresser in der Produktion oder Postproduktion intern?
Also seinerzeit war es definitiv das Thema Schnitt. Also man muss ja mal davon ausgehen, wir reden ja gerade von Mitte der 2010er Jahre, als wir damit begonnen haben. Hattest du weder so richtig gute Rechner, wo du einfach in heutzutage kannst in fast jedes Notebook irgendeine Software installieren, wo du mal was schneiden kannst. Du kriegst mit einem Handy heutzutage schon mal ein gutes Video aufgenommen, wo du auch mit einer kostenlosen App in der Lage bist, mal schnell einen Cut zu setzen oder einen tollen Übergang. Das gab's zu dem Zeitpunkt einfach in der Tiefe noch nicht, dass du auch mit Gratismitteln oder mit irgendwas, was nicht die Welt kostet, anfangen kannst, einen ordentlichen Videoschnitt zu machen. Das war jedes Mal ein Krampf. Da beneide ich die heutigen Starter. Also wenn du heute damit anfängst, dann kannst du mit, also kannst ja mit den meisten Telefonen schon problemlos ordentliche 4K-Aufnahmen machen und das Ganze dann in der telefoneigenen App direkt schneiden, Filter drüber legen, mittlerweile mit KI-Möglichkeiten Dinge ausschneiden, die nicht dahin gehören. Und im Endeffekt war es immer der Schnitt, der das Problem war, weil du hast halt beim Dreh schon festgestellt, da hat was nicht gepasst, wir machen es nochmal anders. Ne? Und dann hast du Dinge, die toll zusammenpassen, zusammengeschnitten, aber es war ja keiner Videoexperte, keiner Regieexperte. Und ich weiß, es gibt einen Fachbegriff, der fällt mir aber nicht ein, für denjenigen, der dafür sorgt, dass er auch im Hintergrund oder in dem Drumherum die Requisiten gleich sind.
Ne? Also, Continuity heißt das. Continuity. Ja,
also,
genau, das sind die, die bei Filmen darauf achten, dass alles, dass die Haare nass sind, wenn sie vorher waren und so. Das ist Experte für Continuity.
Ja, oder wenn wir einfach gesagt haben, oh, da war ein Fehler drin, das muss der Trainer nochmal neu machen, ne, wo du dann festgestellt hast, ach fuck, der hat jetzt ein ganz anderes T-Shirt an. Ne? Na gut, das ist dann eben so. Ne, wir haben uns da am Anfang war es für uns ein Krampf, ne, weil wir gesagt haben, ah, Mist, jetzt haben wir das ein zweites Mal gedreht und haben dann beim Zusammenschneiden in der finalen Version festgestellt, dass der von schwarz auf orange gewechselt ist. Ne, das funktioniert leider nicht. Das heißt, wir müssen das jetzt noch ein drittes Mal drehen, dass die T-Shirts identisch sind. Ne, heutzutage kannst du das mit einem super simplen Gag auch machen, mit 24 Stunden später, ne, wo du einfach so einen Übergang einblendest. Das nimmt dir niemand übel. Aber du hast ja quasi, obwohl du gesagt hast, wir starten jetzt mal hands-on, hast du einen gewissen Anspruch an dich selbst. Und wenn du dem gar nicht gerecht wirst, ne, dann fängst du an, Dinge wieder und wieder zu machen. Oh, im Schnitt passt das nicht. Im Endeffekt ist es so, dass es die Kunden oder die Anwender, die Nutzer überhaupt nicht interessiert hat, was er für ein T-Shirt anhat. Die wollen das Ergebnis sehen. Ne? Aber als Marketing und Vertrieb hast du einen anderen Blick darauf. Und deswegen predige ich das auch heutzutage so intensiv, dass ich sage, achtet doch drauf, das, was der Kunde will. Ne? Und wenn der Kunde das überhaupt nicht sehen will, dann lasst es weg. Ne? Also klarer Fokus auf das, was er braucht. Weil in dem Augenblick, wo du auch Anwendungsvideos drehst, das ist der falsche Zeitpunkt, um Verkaufsveranstaltungen zu machen. Ne? Also ja, nicht nochmal Produktpräsentation, sondern wirklich klarer Anwendungsfokus, weil meistens ist ja derjenige, der es anwendet, auch nicht derjenige, der es kauft.
Definitiv. Was würdest du denn sagen, hätte euch damals geholfen, Fehler zu vermeiden? Also das Erste, was mir einfällt, witzigerweise passend auch zu dem, was wir machen, ist, dass euch ein Live-Schnitt geholfen hätte. Also wir haben zum Beispiel damals viele Jahre mit einer Trainingsfirma zusammen Trainingsinhalte für größere Unternehmen und Konzerne produziert. Ab und an auch Produkttrainings, aber auch viel, sag ich mal, eher Soft Skills. Und glücklicherweise der Kollege, mit dem wir das damals gestartet haben, der hatte damals schon die Idee, lass uns das so aufbauen wie ein kleines Tagesschaustudio. War vom technischen Aufwand im Vergleich zu heute gigantisch. Ne, also im hohen fünfstelligen Bereich die Technik. Aber der Vorteil war, du konntest halt nach dem Dreh dem Trainer oder halt bei uns war es auch der Kunde das fertige Video zeigen. Das heißt, wir drehen jetzt 5 Minuten, wir schneiden die Kameras live. Und danach ist es halt fertig und wenn du merkst, da ist irgendwas nicht in Ordnung, dann können wir es halt nochmal neu drehen, weil wir den Schnitt ja schon gesehen haben. Das viel mehr zu fordern ist natürlich ein Geschwindigkeitsbooster. Aber was würdest du sagen, würdest du heute Unternehmen mitgeben, die sagen, wir wollen jetzt damit anfangen, Hemdsärmlich selber starten, alles selber machen oder sich da auch einfach von vornherein auch einfach Unterstützung reinholen? Was würdest du sagen?
Also ich würde heutzutage, also gerade wenn, weil ich ja den B2B-Mittelstand anspreche, ich würde sagen, holt euch Hilfe. Ne, das muss jetzt nicht sein, dass ich zwingend alles direkt zu 100% nach extern verlagere, aber dass ich mir zumindest jemanden hole, irgendeinen Experten ranhole und ihn frage, ist das, was ich denn davor habe, überhaupt zielgruppengerecht? Ja oder nein? Ne? Der Experte muss noch nicht mal zwingend jemand sein, der Filmerfahrung hat, sondern der Experte kann auch jemand aus einem Kundengremium sein, wo du sagst, ne, ich frage einfach die Kunden und hole mir einfach mal jemanden, der wirklich auf der Baustelle aktiv ist oder der dieses Produkt anwendet, den hole ich mir einen Tag ins Haus, ne, und dann soll der mir sagen, was er denn eigentlich von mir möchte. Also komplett alleine kann man es natürlich starten, aber dann ist es auch sehr viel Trial and Error. Also du wirst sehr viel auf gut Deutsch auf die Fresse bekommen, ne, weil das Feedback einfach heutzutage auch härter geworden ist. Ne, also nicht nur auf dem Bau, sondern auch in den sozialen Medien kriegst du sehr häufig zu hören, was für ein Scheiß.
Mhm. Ja, und es kostet dann auch sehr viel Geld. Das ist ja das, was ich immer wieder sage, wenn Leute sagen, wir probieren es erstmal selber. Ich erlebe das. Ja, mindestens in jedem zweiten Erstkontakt, den ich mit potenziellen Kunden habe, also Menschen, die ich kennenlerne auf Veranstaltungen, ja, das ist spannend, ich spreche mal mit unserem Marketing- und Vertriebsabteilung und dann kommt zurück. Ja, ist super, ist die Überlegung, gibt schon sowas zu machen, egal in welchem Anwendungsbereich im Video, aber wir machen das erstmal selber. Das heißt, ist super, ne? Ausprobieren mit Smartphone, ja, aber bitte fang nicht an mit, wir kaufen uns Equipment und wir bauen uns ein Studio selber, weil ich garantiere euch, irgendwann kommt ihr nicht weiter und dann werden wir wahrscheinlich die Hälfte des Equipments wegschmeißen und neu kaufen müssen, weil ihr falsch gekauft habt. Kann ich nur bestätigen, auch aus der Seite als Anwender und Kunde selber. Definitiv.
Ja, vor allen Dingen, du hast auch das Problem, das Ganze zieht ja so einen Rattenschwanz nach sich. Ne? Also du hast dann irgendwann eine teure Kamera gekauft, ne? Und dann stellst du fest, dass die so tolle Rohdaten produziert, dass du die mit deiner Hardware überhaupt gar nicht mehr bearbeiten kannst. Und dann brauchst du einen neuen Rechner, ne? Dann brauchst du hier was, dann brauchst du da was, dann kaufst du noch eine Beleuchtung, die aber überhaupt nicht zur Kamera passt, was alles total, also zum Objektiv passt, was dann grenzwertig ist. Und das ist an den ersten Stellen auch gar nicht notwendig. Ne? Also da kann man sich ja auch jemand extern holen, der direkt mit dem Equipment kommt. Wichtig ist halt da aus meiner Sicht, du musst den richtigen Partner haben. Also wenn du irgendjemanden holst, der keine Erfahrung hat, also nicht im Sinne von gar keine Erfahrung, sondern im Sinne von keiner Erfahrung mit deiner Kundenzielgruppe hat, dann ist das schon wieder schwierig, ne? Weil ich behaupte mal, dass jedes gute Filmstudio, ne, oder dass jeder gute Filmdienstleister, der seit 15 Jahren am Markt ist, dass der in der Lage ist, gute Videos zu machen. Aber ob der auch gute Videos für deine Zielgruppe machen kann, das ist dann halt etwas, was du in Erfahrung bringen musst.
Mhm. Ja, selbst machen. Also ich bin ja ein großer Verfechter. Ich habe das ja jahrelang in der Musikbranche mit meinen Trainings und meiner Trainingsfirma auch gemacht, weil es da einfach rein wirtschaftlichen Druck gab, dass man sich einfach in der breiten Masse Studios nicht mehr leisten konnte anzumieten. Ich meine, das ist ja heute noch viel schlimmer als früher. Aber ich habe teilweise auch bekannte Künstler gehabt, deren Budgets so zusammengeschrumpft sind, dass sie einfach mit vielleicht einer Person mehr noch, einem Toningenieur oder einem Musiker, ihre Produktion alleine machen mussten. Und diese Befähigung, habe ich damals festgestellt, das bringt viele Leute einfach viel, viel weiter, weil sie natürlich auch viel mehr ausprobieren können. Ich hatte ein schönes Beispiel in einem Podcast mit einem Unternehmen, die sagte, also bis wir mit einer Videoagentur so ein Konzept für eine Videoidee, die bei uns erstmal ganz grob war, durchgeeiert haben. Und ich kenne die andere Seite von der Agentur, weil das waren wir jahrelang auch. Die ist ja auch so, du kriegst so, wir haben eine Idee, irgendwas zu machen. Was kostet das mit euch? Ja, keine Ahnung. Wir müssen erstmal die Idee ein bisschen ausarbeiten, ne? Sie sagt dann, was teilweise hat es 3 Wochen gedauert, bis wir das Budget hatten, einen groben Fahrplan, wie das Budget von der Abteilungsleitung oder Geschäftsführung abgesegnet bekam. Dann war die Idee schon tot, weil es gibt ja viele Ideen, die musst du sofort umsetzen. Deshalb bin ich absolut überzeugt davon, dass das befähigt sein, selber zu machen, dass das die Zukunft ist, weil die Menge an Content, den du brauchst, allgemein im Unternehmenskontext, besonders aber auch in dem Bereich, über den wir jetzt hier sprechen, also Anwendungsvideos, Supportvideos, das wird enorm zunehmen und das geht eigentlich nur noch, dass du es selber machst.
Ja, also das ist auch so ein Learning, was wir da gesammelt haben. Ne? Also du musst halt schauen, wo brauchst du eine Agentur mit Agenturleistung und wo hörst du dann auf, authentisch zu sein. Weil selbst wenn wir aus Marketing- oder Vertriebssicht hingegangen sind und haben die Texte für den jeweiligen Trainer geschrieben, was er denn sagen soll, dann war das immer Murks. Es war nicht authentisch. Absolut. Wir haben Buzzwords verwendet, wir haben Fachbegriffe verwendet, die man in der Praxis nicht anwendet. Also gerade wenn du heutzutage vom Fahrzeugbereich sprichst, ne? Ja, dann bauen sie auf der linken Seite den Fahrtrichtungsanzeiger ein. Nein, die Leute sagen Blinker. Ne? Es ist toll zu wissen, dass du den Fachbegriff kennst, ne? Aber so spricht niemand. Und das sorgt auch dafür, weil ich bin ja ein großer Freund davon, dass du interne Personen nimmst, die bei diesen Videos mitmachen, ne? Und dass die auch wirklich in der Lead sind. Und die sind aber keine gelernten Sprecher oder Schauspieler. Ne? Und wenn du denen etwas vorgibst mit, guck jetzt in die Kamera da oben links und sag folgenden Satz, dann fangen die an zu stammeln und zu stottern, egal wie gut die sind. Also lass sie authentisch sein. Ne? Und wenn die ein Wort verwenden, das irgendwie gehaspelt ist, wenn die ein Wort verwenden, das du am liebsten rausschneiden möchtest, ganz ehrlich, ne? Also wenn du sagst, oh scheiße, das hat nicht funktioniert, die Handwerker feiern dich dafür.
Ja, und nicht nur die Handwerker. Ich kann das 1:1 bestätigen. Wir haben ja, wie gesagt, fast 10 Jahre lang mit einer Trainingsfirma für alle möglichen Unternehmen solche Sachen gemacht. Die Videos, die am besten ankamen in den Unternehmen, waren nicht die Videos, die professionelle Trainer gemacht haben, die heute Verkaufstraining, nachmittags Verhandlungstraining gemacht haben, sondern das waren die Experten aus dem Unternehmen. Ich sage immer so schön, der Jupp aus der Buchhaltung, der erzählt hat, wie man im CRM-System mit den Daten umgeht, der dann auch Dialekt gesprochen hat, einen leichten Einschlag, egal woher er kam, oder ich sag mal Ed Ursel, die dann auch ein bisschen gehaspelt und genuschelt hat, aber die kamen an, weil die Leute kannten die und konnten sich mit denen identifizieren. Das ist echt, das kommt in viele Köpfe noch nicht rein, aber Leute, das ist echt gerade bei Wissensvermittlung das Allerwichtigste.
Ja, also die Leute werden dann auch teilweise Kult. Also ne, du denkst erst so, okay, ja, der ist nicht gut vor der Kamera, das passt vielleicht nicht. Ne, und dann machst du die ersten 5 Videos mit dem, du bekommst weder positives noch negatives Feedback. Und beim 6. Video macht's mal jemand anders. Ne, und dann kommt plötzlich das erste Feedback mit, ja, wo ist denn der? Ne, oh, ich wollte den doch noch mal sehen. Und das ist auch sowas, was heutzutage schwierig ist. Manchmal ist man ja sehr traurig, wenn man kein Feedback bekommt, weil man denkt, das interessiert niemanden. Aber die Leute da draußen, die gehen ja auch hin und kommentieren eher das Negative. Ne? Also mit positives Feedback ist viel schwieriger zu bekommen als negatives. Und oftmals stellst du erst fest, wenn du was verändert hast, dass das doch eigentlich ganz cool war und es eigentlich allen gefallen hat.
Ich sehe gerade, wir sind schon über die Zeit, die ich angepeilt hatte, hinaus, aber ich sehe, wir haben so spannenden Gesprächsstoff. Ich habe eine letzte Frage noch, die natürlich gerade auch Entscheider, die meinen Podcast hören, sehr interessiert. Und zwar, was waren denn die positiven Nebeneffekte der eben genannten Maßnahmen? Zum einen auf die Manpower, also Auslastung, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es im Support natürlich einen riesen Unterschied macht, ob du jetzt für jede E-Mail irgendwie oder Anfragen eine E-Mail schreibst oder ob du den Link auf dem Video rausschickst, und auch auf Marketing, Vertrieb und damit auf Umsatz. Waren da deutlich merkbare, natürlich nach einer gewissen Zeit, oder welche erkennbaren Einflüsse oder Ergebnisse konntet ihr da verzeichnen?
Ja, muss man so ein bisschen voneinander trennen. Also im Endeffekt, wenn es darum ging, Auswahl- und Produktpräsentationsvideos zu machen, also die wirklich auch geholfen haben zu erklären, warum dieses Produkt für einen bestimmten Anwendungsfall geeignet ist, die haben definitiv einen Umsatzboost gebracht, aber jetzt nicht so stark, dass man sagt, okay, alleine deswegen rechtfertigen sich diese Videos. Was man aber stark gemerkt hat, war, dass es den Vertrieb, also gerade den Außendienstberatervertrieb, enorm entlastet hat, dass bestimmte Dinge in der Verkaufstaktik einfacher waren mit, hier, guck dir doch mal dieses Video an, dann siehst du, ob das passende Produkt ist. Nicht jedes Mal nochmal neu überlegen zu müssen, wie verkaufe ich das dem Kunden. Und rein realistisch, ne, im Marketing hat es uns nicht viel gebracht, ne, weil wir ja viel mehr Aufwand hatten. Aber im Umkehrschluss hat es halt den Bereich After Sales, also sobald ein Produkt ausgeliefert war mit, ja, jetzt kommen die Anrufe rein mit, wie verwende ich das denn, wieso sieht denn das so aus und so weiter, die hat es massiv entlastet.
Ja, das denke ich mir. Also was habe ich auch schon, wie gesagt, von den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, die ähnliche Formate umsetzen, auch schon gehört. Das ist jetzt nicht so, ich sag mal, wie eine Werbeanzeige schalten und dann innerhalb von 2 Wochen Feedback haben. Das dauert halt auch ein bisschen, weil du eine gewisse Vorlaufzeit hast, bis du genügend Content produziert und dann auch im Einsatz hattest. Aber sagen alle auch, genau das haben sie auch gemerkt. In viel, viel, viel weniger in der Nachsorge halt, weil einfach Produkte besser verstanden wurden oder man halt auch einfach schneller helfen konnte.
Ja, es ist eine langfristige Sache, ne? Also gerade wenn auch da wieder aus Geschäftsführungen so Vorgaben kommen mit, okay, dann geben wir jetzt halt insgesamt 50.000 Euro für Videos aus. Ich will aber dann, dass im nächsten halben Jahr auch dafür 200.000 Euro mehr Umsatz gemacht werden. Das kann man sofort abmoderieren, ne? Das wird nicht funktionieren, weil in den meisten Fällen hast du auch gar nicht das Glück, dass du dadurch mehr Umsatz machst, sondern du entlastest dich halt einfach, ne? Und du zeigst halt eine gewisse Expertise. Aber das ist jetzt nicht der Bringer für mehr Umsatz.
Hm. Ja, aber du entlastest ja auch. Also das du sparst ja auch. Das ist ja der Punkt. Also gerade wenn du sowas dann selber machst und andere Maßnahmen wegfallen, sparst du ja auch letzten Endes.
Ja.
Also es muss halt noch in die Köpfe rein. Es ist noch sehr wenig Verständnis für den Einsatz von Video in solchen und auch anderen Bereichen. Aber ich glaube, mit der Zeit kommt es allein dadurch, dass einfach die nachwachsenden Generationen sich zu nahezu 100% über Video informieren und das dann irgendwann einfach nicht mehr in Frage gestellt wird.
Es wird halt irgendwann auch nicht mehr als dieser Bonus gesehen, der es noch vor 10 Jahren war, ne? Sondern jetzt wird das halt einfach als Basic gefordert.
Mhm. Das ist ein schöner Schlusssatz, Daniel. Jetzt grätsche ich mal hier rein. Wir sind bei 55 Minuten fast. Ich danke dir sehr, sehr für diese Insights, für diese spannenden Erfahrungsberichte. Das finde ich richtig klasse, weil so aus der Praxis betrachtet natürlich solche Themen immer viel spannender sind.
Ja, immer
und
gerne.
An alle, die zugehört haben. Ja, super, danke dir. Und an alle, die zugehört haben, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Fragen an Daniel hast, Kontaktdaten findest du in den Shownotes natürlich und auch sein LinkedIn-Profil. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify. Wenn du sagst, das war ja totaler Schrott, du musst das und das mal zukünftig ändern, dann schreib mir gerne eine E-Mail an podcast@corporate-studio.de, denn nur so, wir haben es ja gerade eben auch gehabt, ne? Viele reagieren erst, wenn es negativ ist, aber Kritik ist ja auch wichtig, damit man weiß, was man falsch macht. Ja, und ich freue mich immer über Empfehlungen meines Podcasts, denn der Sinn und Zweck meines Podcasts ist vor allen Dingen anderen Menschen beim Thema Videokommunikation zu helfen und Inspiration zu geben. Und so erreichen wir halt viel mehr Menschen, wenn der Podcast auch empfohlen wird. In diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.